Tapcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Mario Kreinz. Er ist Top-Trainer von der Tierakademie Scheuerhof. Er ist aber auch Trainingsspezialist, den er bei Katja Frey gemacht hat. Er ist Inhaber von Dog-Training in Österreich und hat wirklich richtig viele Angestellte in seinem Unternehmen. Er bildet Hundetrainer aus und er bildet nicht nur Hundetrainer aus, sondern man kann bei ihm weiter Fortbildungen machen zum Puzzletrainer und inzwischen auch zum Verhaltenscoach. Er ist Referent von Vorträgen und Workshops und ja, er hat das Puzzletraining entwickelt und darum geht es in diesem Podcast. Hallo lieber Mario, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich Susanne, freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass wir über das so wichtige Thema des Puzzletrainings sprechen können.
Ja, ich freue mich auch auf diesen Podcast total. Und ich habe gleich mal eine Frage, die stelle ich sonst eigentlich nie, aber bei dir interessiert sie mich jetzt richtig. Wie bist du denn auf den Hund gekommen?
Also das war, wie soll man sagen, in die Wiege gelegt. Neben meinem Kinderwagen ist schon eine deutsche Schäferhündin gelegen. Und mein Vater war Mitbegründer von zwei Ortsgruppen in Österreich vom Schäferhundeverband und habe damit meine Jugend sehr intensiv am Hundeplatz verbracht, wie bei den meisten Hundesportlern. Und mit immer wieder so Pausen dazwischen bin ich nie vom Hund weggekommen. Entweder ich habe wirklich Sport mit den Hunden betrieben oder sie waren einfach Familienhunde. Und ganze 6 Monate bis jetzt in meinem Leben war kein Hund neben mir. Alle anderen Zeiten war immer ein Hund da. Und da ich im Sport unterwegs war, habe ich irgendwann einmal mich entschieden, die akademische Kynologie auf der VetMed in Wien zu machen. Die angewandte Kynologie. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, puh, jetzt wird's Zeit, dass wir das Wissen nach außen bringen, und habe dann begonnen, professionelle Einzelstunden zu geben, also nicht mehr Sport, sondern wirklich Menschen zu unterstützen und auch die ersten Trainerausbildungen zu starten.
Cool, sehr erfolgreich. Also, es ist ja immer so, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, sage ich jetzt mal, dann kommt man eigentlich immer so von dem Schäferhundesport her, eigentlich. Also, das war auch mein Einstieg damals.
Genau, es hat
Ja,
ja nichts
genau.
anderes gegeben.
Es hat einfach gar nichts anderes gegeben.
Ja, richtig. Es war einfach so.
Ja, und wenn ich da immer wieder so zurückdenke, dann muss man sagen, okay, es hat sich in dieser Zeit wirklich richtig, richtig viel verändert. Und wir
Ja, Gott sei
wissen
Dank.
sehr, sehr viel mehr als damals.
Ja, Gott sei Dank hat sich da sehr viel verändert, ja.
Ja. Aber es geht ja heute um das Puzzletraining. Was kannst du uns mal kurz mitnehmen, was denn Puzzletraining eigentlich bedeutet?
Ja, also es ist die Zusammenstellung von unterschiedlichen Bereichen, die wir zusammengefügt haben, um Fähigkeiten und Möglichkeiten zu schaffen für die Hunde, aber auch für die Menschen der Hunde, um ihnen etwas zu geben, das sie unterstützt in entweder präventiven Maßnahmen oder für die Modulation von Verhalten, von Problemverhalten, optimaler damit umzugehen. Und der Grund, warum es so entstanden ist, war einfach, dass für mich das direkte Arbeiten an Problemen immer nicht so effektiv war, wie ich mir es vorgestellt hätte. Und ich dann gesagt habe, ich muss was anderes machen, und da habe ich dieses Puzzle-Training entwickelt.
Kannst du ein paar Puzzleteile nennen, die da drin stecken?
Ja, gerne. Also es fängt einmal damit an, dass wir den Menschen einmal Management näher bringen. Denn es war ja so, dass wir vor 10 oder 15 Jahren, hat keiner geglaubt, dass Management zum Training gehört. Das war so irgendwie, handel dich halt durch. Es ist aber in diesen 10, 12 Jahren, wo das Puzzle-Training entwickelt habe, mir immer klarer geworden, wie wichtig das Management für die Menschen draußen ist, dass die Situationen, die sie belasten, einfach durchkommen und Chancen und Möglichkeiten kriegen, nicht dauernd, dass die Hunde in die Eskalationsphasen reinspringen. Das ist einmal so der erste Teil. Der zweite Teil ist das Leadership. Das ist die Umkehr der Sogwirkung. Weil bei den meisten Menschen-Hunde-Teams ist es so, dass ja der Mensch mehr mit dem Hund kommuniziert, wie der Hund mit dem Mensch. Auch meistens oft aus dem Grund, weil in den jungen Aufwachsphasen die Kommunikation des Hundes gar nicht wahrgenommen wurde und nicht weiter kommuniziert wurde. Das versucht man da umzudrehen über Gehen, Körperachsen einsetzen, erwarten, dass der Hund mich anspricht und ich gebe meine Kommunikation zurück als sozialen Verstärker. Und da der soziale Verstärker ja für unsere Hunde meistens oder sehr oft der wichtigste Verstärker ist, kriegen wir sehr schnell eine ganz andere Kommunikationsebene. Und bevor wir diese Kommunikationsebene nicht haben, ist für mich Training oder Verhaltensveränderung gar nicht machbar. Und der nächste Schritt ist dann, dass diese Menschen mit ihren Hunden, also diese Teams, in ein Signal- und Lerntraining gehen. Da wird geshaped, da wird gelockt, da werden einfach ganz simple Verhalten trainiert, damit die Menschen so das Gefühl kriegen, was ihre Hunde alles leisten können. Und dann strahlen die Menschen, weil ihre Hunde so toll sind. Und viele der Hunde, die zu uns kommen, wurden vorher halt, ja, wie soll ich sagen, so gesagt, na, dein Hund ist ein Trottel, weil der kann das und das nicht, ja, und der kann das und das nicht. Und die Menschen waren nicht glücklich drüber. Auf einmal sehen sie, was ihre Hunde alles ableisten. Und die Hunde fangen zum Strahlen an, weil sie für ihre Tätigkeit da positive Konsequenzen kriegen. Und dieses Lern- und Signaltraining ist auch dazu da, dass die Hunde Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickeln, weil sie sagen, meine Tätigkeit, das, was ich tue, ist etwas, das wiederum etwas bewegt. Der nächste Teil ist das Körpertraining, also das Propriozeptionstraining, wo die Hunde gelernt bekommen unter Anführungszeichen, weil sie wissen es ja selber, nur oft ist es, wie soll ich sagen, so ein bisschen eingeschlummert bei den Hunden. Wo stehst du im dreidimensionalen Raum? Kannst du unterschiedliche Untergründe ausbalancieren? Kannst du deine Beine heben? Weißt du, wo deine Hinterhand steht und so weiter? Und dann gibt es die Teile vom Mind Circle. Der Mind Circle ist das Zusammenfügen der Teile aus dem Körper und aus dem Lern- und Signaltraining in einem Bereich von mindestens 4 Übungen, wo in der Mitte ein neutraler Bereich ist, wo die Hunde, die vorher diese Übung mit ihren Menschen sehr, sehr gut trainiert haben, mit einer sehr, sehr hohen Masse, also mit einer hohen Wiederholungsrate aufgebaut haben, wo die das ableisten können und das in Distanzen, die die Hunde vorher meistens nicht geschafft haben, entweder zu Menschen oder zu Hunden. Und wir schaffen es da, dass Hunde, die so bei 30, 40, 50 Metern schon reagieren auf Mensch oder Hund, dann in einem Abstand von 7, 8 Metern arbeiten, weil in der Mitte der neue neutrale Bereich ist. Die sind aufgestellt wie in der Uhr auf 12, 3, 6 und 9 die Übungen. Die Übungen sind sehr, sehr gut trainiert und mit vielen Wiederholungsraten. Und dann schaffen es die Hunde, in den Verhalten zu bleiben, in der Konzentration und in der Kommunikation mit ihren Menschen. Und dann haben wir noch den wichtigen Bereich der Nase dabei. Die Nase ist für mich der Schlüssel zum Hund. Und das fangen wir ganz, ganz simpel an mit lerne einfach einmal nur, du hast ein Stück Wiese, tritt das aus. Da gibt er ein bisschen Futter rein und der Hund lernt einfach nur zu unterscheiden zwischen verletzter Wiese oder nicht verletzter Wiese. Oder er geht so in die Richtung ID-Tracking, dass er lernt, Gerüche zu diskriminieren oder Objekte über die Nase zu suchen. Und für die Menschen zu Hause gibt es dann die Schatzsuche. Die Schatzsuche ist, dass der Hund zuerst einmal lernt, gefüllte Objekte, entweder kleine Täschchen oder kleine Döschen, im Garten zu Hause oder im Haus zu suchen, lernt das Verweisen parallel dazu. Und dann kommt dieses gemeinschaftliche Verarbeiten dieses Erfolges, indem man hingeht, die Dose aufmacht und der Hund frisst das und man freut sich. Und damit haben wir wieder einen bindungsfördernden Bereich dabei, der über diese Beziehungsebene des Arbeitens die Bindung so stark verbessert, dass die Hunde zu strahlen beginnen und dann strahlen die Menschen und alle sind glücklich und dann werden die Probleme einmal schon in 80% der Fälle sind dann schon einmal weg. Und wenn dann noch 20% da überbleiben, dann fangen wir erst an, dass wir an den Problemen direkt arbeiten, aber wir haben vorher Möglichkeiten und Fähigkeit geschaffen, dass die Hunde auf das zurückgreifen können, wenn es solche Situationen dann gibt.
Mächtig. Da steckt ja richtig, richtig, richtig viel drin. Und jetzt verstehe ich auch, warum du gesagt hast, dass ihr den Mensch da sehr stark mit einbezieht, weil das ja gar nicht, ist ja häufig gar nicht so einfach, die Menschen mitzunehmen in das, dass Menschen richtig gut mit dem Hund kommunizieren. Also die sind ja schon gewillt, dass sie das tun möchten, aber manchmal fehlt einfach die gute Anleitung, wie sie denn das am besten tun können.
Genau.
Wie nimmst du denn die Menschen da gut mit, dass sie da gut mitgehen können? Weißt du, dieses
Ja.
freudige mit dem Hund kommunizieren, sich zu freuen, wenn der Hund was Tolles gemacht hat. Also aus meiner Praxis häufig so, dass dann, gut, und dann geht irgendwie zum nächsten Warte.
Ja.
Aber was dann fehlt, ist die emotionale Beteiligung, sag ich jetzt mal.
Ja, da habe ich so unterschiedliche Ansätze, je nachdem, wie der Mensch gestrickt ist. Und auch wie der Hund mit mir kommunizieren kann oder mit meiner Frau oder mit einem unserer Trainerinnen. Da geht es mir hauptsächlich um das, dass die Menschen einmal sehen, wie wertig ihr Hund ist und wie wertig es ist, wenn man gemeinschaftlich was macht. Und gerade diese Puzzlesteine wie das Leadership, das Lösungstraining und auch die Nase und das Propriozeptionstraining. Da merken die Menschen über die doch sehr einfachen, anfänglich einfachen Übungen, wie gut sie mit ihrem Hund kommunizieren können. Denn die meisten, die zu uns kommen, ich bin halt bekannt dafür, dass ich mit auch sehr schwierigen oder sehr heiklen Hunden arbeiten kann. Also so der 0815, der kommt gar nicht direkt zu mir, weil da bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Da gibt es so viele andere gute Trainer mittlerweile bei uns. Aber dort, wo es wirklich heikel wird oder die so aus der Seite kommen von, ich habe mit Trainern gearbeitet, die noch mit aversiven Methoden gearbeitet haben oder mit Schreckreizen und so. Wenn die dann zu uns kommen, dann kriegen die zuerst einmal über das, dass wir wieder eine Harmonie schaffen zwischen den beiden, den allerersten Schritt. Dann steigt die Freude beim Menschen. Und manchmal ist es so, wenn die Fähigkeiten beim Menschen nicht so da sind, dass wir mit den Hunden im Beisein der Leute so kleine Übungen vortrainieren. Die Leute sehen einmal, wie wir es machen, was wir da tun, wie der Hund aktiv und brav und total freudig mitarbeitet. Und wenn die das sehen, dann kriegen sie wiederum eine andere Einstellung und dann übergeben wir ihnen das Training mitten in dieser Sequenz. Und der Vorteil ist, dass wenigstens der Hund dann schon weiß, um was es geht. Und dann schafft der Mensch einen großen Schritt, weil er das nie geglaubt hat, dass sein Hund das mit ihm machen kann. Und dann beginnt das läuft dann einfach von selber. Das ist dann eigentlich immer irgendwie, wie soll ich sagen, ich kenne eigentlich kein Team, wenn ich jetzt so nachdenke, die letzten 10 Jahre, wo das dann nicht zu laufen begonnen hat, dass die miteinander dann wollten. Wenn irgend einzige Chance, also einzige Hindernis kann wirklich die Zeit sein im Sinne von, dass die Menschen einfach zu wenig Zeit für ihre Hunde sowieso haben, aber dann klappt es eh nicht richtig.
Ja. Gibt es denn so bestimmte Puzzleteile, wo du sagst, das wendest du bei bestimmtem Verhalten an? Also
Ja,
die Menschen sind ja sehr unterschiedlich, hast du ja schon erwähnt. Und dann kommt jetzt ein Mensch, der vielleicht eher so ein bisschen unsicher ist, mit einem Hund, der etwas schnell in ein hohes Erregungslevel kommt oder sowas. Arbeitest du dann mit allen immer gleich oder sagst du dann, du fängst mit diesem Puzzleteil an und jemand anders fängt mit einem anderen Puzzleteil an?
ja. Also das ist eine sehr wichtige Frage, weil genau so funktioniert es. Es ist immer komplett individuell auf das Team abgestimmt. Also es ist kein System, so wie jeder macht von A bis Z durch. Das funktioniert so nicht. Es ist deswegen auch so wichtig, die Analyse der Problematik oder wenn es Prävention ist, was erwartest du von deinem Hund in Zukunft, dass wir das immer anders anpassen. Es gibt Hunde oder Hunde, Mensch-Hunde-Teams, da brauche ich nicht über Leadership arbeiten, weil da ist die Bindung super cool da. Der Hund orientiert sich immer am Menschen, der Mensch agiert mit seinem Hund gut, aber er schafft es nicht, ihm etwas näher zu bringen. Dann fangen wir mit dem Lösungs- und mit dem Signaltraining an. Und immer parallel mit den Körperübungen, weil die beiden so eng beieinander sind, weil du auch Übungen dabei hast, wo du beides nutzen kannst. Also lernen Signale und Körper. Oder wir haben Hunde, die sehr, sehr depriviert sind oder die sehr, sehr ängstlich sind oder mit Zwang und Gewalt gearbeitet wurden. Da schauen wir zuerst einmal, dass die wieder aus ihrem Loch rauskommen. Das heißt, die kriegen ganz leichte Übungen, sehr oft über Shapen. Das machen meistens aber dann wir. und lassen nicht den Kunden oder die Kundin sofort das agieren, sondern das machen meistens am Anfang wir, dass der Hund einmal das Gefühl kriegt, wie positiv es ist, wenn er wieder was tut und nicht die Angst davor haben muss, dass er wieder eine über den Kopf kriegt, wenn er irgendwas falsch macht, sondern falsch ist okay. Er geht die richtige Richtung, dafür kriegt er was Positives. Und dann wachen die Hunde nach gewissen Zeiten auf und dann spüren ja auch die Menschen, wie ihre Hunde ganz anders agieren. Und das Schöne ist, wenn man so ein, zwei so Termine hinter sich hat, dass die Leute danach sofort mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, ihr Hund hat sich im Alltag verändert. Er ist offener, er kommuniziert mit ihnen mehr und damit haben wir den ersten Schritt schon drinnen. Und dann gibt es auch wiederum Hunde, wo sehr viele Dinge schon passen und aber so die Auslastung nicht ganz stimmt, weil da wird zwar viel spazieren gegangen oder so, aber der Kopf halt nicht so richtig da gefordert wird, dann machen wir sehr viel mit der Nase, weil die halt sehr, sehr fordernd für die Hunde ist und sehr viel Energie verbraucht für die Hunde und es trotzdem ihre Welt ist. Und was mir bei der Nase noch so gut gefällt, ist, wenn wir den Hunden in der Nase nicht im Weg stehen, durch unsere Unfähigkeit, dann lösen die alle Themen selber. Und das ist so schön, wenn man dann sieht, wie die Menschen vollkommen perplex sind, was ihre Hunde alles können in der Nase. Und du merkst schon, es ist so ein, jedes Glas füllen wir an, bis das so ein schöner, großes Tableau wird, wo lauter volle oder dreiviertel volle Gläser sind. Und die Menschen können sich dann wirklich bedienen an den Teilen, die sie gerne brauchen oder die sie dann, wenn wir in die Problemlösungsstrategien gehen, in den Problemlösungen nutzen können.
Also es ist ja, von den Menschen wird ja auch eine Menge, ich sage jetzt mal, abverlangt. Also in einem positiven Sinne in dem Puzzle-Training. Ist es so, dass du da eine Voraussetzung haben möchtest? Müssen die Leute Hundetrainer sein? Müssen die sehr erfahrene Hundebesitzer sein? Kann jeder daran teilnehmen? Wie ist die Voraussetzung?
Also es gibt keinerlei Voraussetzungen, um das Puzzle-Training als Konsument zu nutzen. Gar keine. Ganz im Gegenteil. Eines unserer Ziele ist, dass wir über ganz Österreich ein Netzwerk spannen, wo zertifizierte Puzzle-Trainer diesen Weg gehen mit ihren Menschen, weil wir einfach erkannt haben, die letzten 14 Jahre, also entwickelt habe ich so über 3, 4 Jahre hinweg und ich hatte das Glück, dass ich Hunde ganz am Beginn meiner gewerblichen Tätigkeit hatte, die sehr, sehr außerhalb des Normverhaltens gestanden sind und mit so den üblichen, ich gehe mal ans Problem ran, keine Chance hatte. Und die waren halt alle meine, ich sage mal, Testimonials und da habe ich so 5, 6 Hunde gehabt, wo ich noch dazu das Glück hatte, dass das Training mit den Hunden im Vordergrund gestanden ist, für die Menschen, dass meine Beschäftigung mit dem Hund im Vordergrund gestanden ist. Und da nutzte ich die Chance und habe dieses Puzzle-Training mit den Hunden hauptsächlich entwickelt und dann sukzessive in die ganz normale Kundschaft unter Anführungszeichen gebracht. Und es ist vollkommen egal, was der Mensch kann oder ob er haptisch fähig ist oder nicht. Wir passen immer alles an das Team an, das vor uns ist. Und manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer. Und manche Dinge kann ich mit manchen Teams nicht machen, weil entweder die haptischen Fähigkeiten oder auch die Wahrnehmung teilweise nicht mehr so gut ist. Aber wir haben Hunde, Teams im Training, da ist das Foul oder der Herl 75 oder 80 und die arbeiten mit ihren Hunden. Und wir haben es umgekehrt. Wir haben junge Leute mit alten Hunden, weil sie es von ihren Eltern übernommen haben. Die arbeiten genauso damit. Und das ist das Ziel, dass wir abgestimmt auf die unterschiedlichsten Teams aus den Puzzlesteinen das Richtige rausnehmen. Und dann versuchen, ob es die anderen Puzzlesteine noch braucht oder ob die Thematik dann sowieso schon im grünen Bereich ist.
Also wenn ich es mir jetzt richtig vorstelle, dann sind es wie so Säulen oder solche Reagenzgläser, nehme ich jetzt mal so als Säulen. Und die sind, wenn der Hund und der Mensch zu dir kommen oder zu euch kommen, ist jedes so in einer bestimmten Höhe gefüllt. Und du versuchst das rauszufinden, was am schlechtesten gefüllt ist oder am niedrigsten gefüllt ist und das am besten anzuheben. Verstehe ich das so richtig?
Ja, kann man wunderschön dargestellt. Was noch dazu kommt, ist die Zieldefinition. Das heißt, was ist das Thema, das für die Menschen die das oder die wichtigsten ist, was geklärt gehört? Und anhand dessen schaue ich, welche Fähigkeiten, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten muss ich dem Hund näher bringen und dem Menschen näher bringen. Und anhand dessen suche ich dann aus, welcher Puzzlestein ist der Start oder starten wir mit zwei oder starten wir gleich mit drei, je nachdem, um dann so eine Balance, also die Homöostase, wie ja das Wichtigste im Leben ist, dieser Ausgleich zwischen allen Bereichen. Und das ist genau das Ziel, dass wir die Mankos auffüllen und auf. Und Manko kann auch sein, dass zu viel von was da ist, dass man dort halt einfach genau auch in die Gegenrichtung agiert, mit Ruhetraining, mit habituativen Training, also Habituation von Situationen, nicht immer nur über die Konditionierungsschiene zu gehen, sondern auch die Habituation intensiv zu nutzen, die meiner Ansicht nach so die letzten 15, 20 Jahre so ein bisschen aus dem Trainerdenken rausgefallen ist, die aber wir vor 25, 30 Jahren schon intensiv genutzt haben, manchmal unbewusst, weil wir einfach auch mehr Zeit hatten, Dinge laufen zu lassen, sagen wir es einmal so. Und dieser Mix, der dort für das einzelne Team zusammengestellt wird, soll halt genau wie ein Puzzle zu dem Problem des jeweiligen gehören. Das heißt, auch da soll dann wieder eine Ebene entstehen, die wieder ganz klar und eben ist und ohne dass da irgendwelche Fetzen raushängen.
Also mir kommt jetzt gerade so mit meiner Hündin, die also die ist am Anfang, würde ich mal sagen, sehr dissoziiert gewesen, hat nicht sehr war nicht sehr da, nicht sehr präsent. Und also ich habe unterschiedliche Dinge mit ihr gemacht, ein bisschen Tricktraining eingestiegen, also praktisch einfach diese freie Form finde ich immer eine tolle Sache für Hunde, weil es sehr schnell in so eine Wirksamkeit kommt. Die machen sehr schnell Dinge richtig und ich kann sie verstärken. Und so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, noch mit Nasenarbeit. Ich habe ihr auch Apportieren beigebracht. Also sie spielt nicht intrinsisch. Ja, also sie zieht an einem Gegenstand, weil ich ihr beigebracht habe, an einem Gegenstand zu ziehen. Und sie apportiert, weil ich ihr beigebracht habe, zu apportieren. Aber sie rennt jetzt nicht von sich aus einem Gegenstand hinterher. Und apportieren mag sie gar nicht so sehr. Aber wenn ich mit ihr in die Suche gehe, dann apportiert sie das total gerne. Also finde ich auch interessant, kam mir jetzt nur gerade so noch ein bisschen so im Nachgang. Ja, wie wichtig ist es, auf die Individualität des Hundes einzugehen? Und natürlich auch des Menschen, je nachdem, welchen Kenntnisstand der Mensch mitbringt.
Absolut. Und wir haben uns ja von Anfang an entschieden, dass unsere Ausbildungen vom Basislehrgang über den Puzzle-Trainer, über den Verhaltenscoach oder auch unsere Persönlichkeitsentwicklungs-Workshops und Seminare, die wir machen, wir verkaufen unter Anführungszeichen keine Rezepte, sondern wir stricken individuelle Möglichkeiten. Und ja, gerade im Basislehrgang kriegen unsere Leute dann so Rezepte unter Anführungszeichen in die Hand, dass sie wissen, wie man agiert, aber immer abgestimmt auf das jeweilige Team oder auf den jeweiligen Hund oder den Menschen, weil wir haben halt auch schon oft Teams, wo die Hunde sehr große Fähigkeiten schon mitbringen, auch genetisch gesehen, und die Menschen einfach nicht hinten nachkommen. Von ihrer Geschwindigkeit, von ihrer Wahrnehmung, von dem, wie schnell diese Hunde sind. Und gerade wenn wir unsere Leistungsgebrauchshunde anschauen, egal ob aus der Jagd oder aus dem Sport, da sind schon Geschwindigkeiten und Sensibilitäten in den letzten 20 Jahren gezüchtet worden, die sind für normalsterbliche Menschen in Wahrheit gar nicht mehr handelbar. Und das ist egal, ob wir uns die Borders, die Aussies, die Malis, die Leistungsschäferhunde oder die Deutsch-Drahthaar oder so anschauen, das sind einfach Hunde mit einer enorm hohen Qualität, mit genetisch hervorragenden Voraussetzungen, aber wenn die dann nicht in einem für sie guten Bereich laufen können, also im Sinne von auch Kopf und Ruhe und viel Ruhe und auch viel Signaltraining und Lernen, dass sie einfach lernen, dass Übungen, also etwas zu tun, danach eine Konsequenz bringt, die positiv ist. Wenn das nicht kommt, dann sind die Menschen mit diesen Hunden maßlos überfordert.
Wobei ich sogar mal einen Labrador hatte, der hat mich da an der Stelle echt gefordert. Das war so ein Workaholic, aber war sehr viel Arbeitslinie drin.
Genau. Das sind halt die Arbeitslinien, die wurden ja die letzten 20 Jahre haben wir, ist die Zucht halt schon in eine Richtung gegangen, wo ich hoffe, dass da wieder ein bisschen eine Gegenbewegung Richtung Nerven wieder kommt. Weg von Hektik und hohen Erregungslagen hin zu Nerven und Stabilität, weil das fehlt in vielen dieser Linien mittlerweile schon sehr stark.
Ja, das immer, wenn ich jetzt Kunden sage, wenn sie sich jetzt einen Hund aussuchen wollen oder so, oder wenn ich jetzt mal sage, das ist jetzt nicht das hellste Lichtlein dieser Erde, dann ist das eher ein Kompliment für den Hund und dass die Leute gut ausgesucht haben. Und dann sind die Leute immer so ein bisschen pikiert, weil sie dann denken, ich sage etwas Negatives über den Hund. Und ich glaube, manchen fehlt die Vorstellung davon, was es denn heißt, wenn ich einen cleveren Hund habe, der wirklich arbeiten möchte und der nur zur Ruhe kommt, wenn er auch wirklich eine Aufgabe hat. Das ist ja, also das ist das Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, was du gerade beschrieben hast. Die
Ja,
Sensibilität,
absolut.
die damit halt auch einhergeht.
Ja, und wir haben Hunde aus den Leistungslinien, die kommen nur in bestimmten ritualisierten Situationen überhaupt zur Ruhe. Hunde, die es nicht schaffen, sobald sie außerhalb vom Schlafzimmer oder außerhalb von ihrer Box oder außerhalb vom eigenen Garten sind, gar nicht mehr zur Ruhe kommen können, weil sie es nicht mehr schaffen, weil die Selbstregulation nicht mehr vorhanden ist. Und das ist schon mittlerweile sehr krass. Und wir müssen auch uns ja denken, dass unsere Umwelt hat sich ja auch die letzten 15 Jahre dementsprechend verändert und ist immer hektischer und immer lauter und immer schneller und immer mehr Licht und immer mehr Geräusche geworden. Und das ist auch nicht, ist auch sehr belastend für die Hunde.
Für die Hunde und die Menschen leben ja auch darin. Das muss man ja auch noch mit bedenken, dass wie gut kann sich denn der Mensch selbst regulieren
Genau.
und dass er dem Hund dann auch wirklich gut helfen kann.
Ja, absolut. Und wir haben es ja oft so, dass ja, also ich sage ja so, wenn jemand zu mir sagt, er will Hundetrainer werden, deswegen, weil er mit Menschen nichts zu tun hat, dann sage ich ihm drauf, dann bist du falsch am Platz. Weil,
Wie wahr?
wenn du Hunde trainieren willst, musst du ins Tiertraining gehen für einen Film oder so irgendetwas. Aber wir sind Menschentrainer und keine Hundetrainer. Wir trainieren die Menschen, wir unterstützen die Menschen, dass sie mit ihren Hunden kommunizieren und arbeiten können und Verhalten so kriegen, wie sie sich's vorstellen, also wie es für sie erwünscht ist. Und das ist ja jedem seine freie Entscheidung. Ob der Hund jetzt auf die Couch darf oder nicht, das entscheidet nicht ich, sondern der Mensch und nicht ich. Und wenn die Menschen die Fähigkeiten kriegen, als qualifizierte Sozialpartner zu agieren und in den gleichen Situationen immer gleich zu sein und uns Unterstützung haben, dann funktionieren die Dinge. Weil bei uns sind die Leute im Schnitt vielleicht einmal alle, am Anfang vielleicht einmal jede Woche einmal für eine Einheit von 45 Minuten, und dann ganz, ganz schnell auf 2 oder 3 oder 4 Wochen. Und den Rest sind Hausübungen und sind Umsetzungen zu Hause gefragt. Und das ist eine Anforderung an die Menschen, die wirklich hoch ist. Aber sie, was das Ziel ist, dass sie das merken einfach, und das ist dieses Puzzle-Training, dieses mit den ganz kleinen Schrittchen, die wir hier machen, während der Einheiten, dass die Menschen Freude und Spaß daran kriegen, diese Kommunikation auch zu Hause weiterzumachen. Und da reichen am Tag 2 mal 10 Minuten, 2 mal 15 Minuten, fertig ist die Geschichte.
Definitiv. Und also was du jetzt angesprochen hast, eben diese kleinen Schritte, da sind Menschen ja auch wirklich immer dabei, um zu große Schritte zu tun, obwohl sie denken, sie machen die Schritte schon klein.
Ja, genau.
Oder sie denken, der Hund kann das jetzt. Und dann machen sie es von einer anderen Position aus und dann funktioniert es halt wieder nicht. Also das ist so, dieses, was heißt kleinschrittiges Training, ist
Ja.
wirklich, also da hat man auch noch mal viel Arbeit zu
Ja, da
leisten.
hat man sehr viel Arbeit.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt, wenn jemand im Hundesport aktiv ist, also jetzt nicht gezielt ein Problem hat mit dem Hund, wirklich, also so, dass es nicht ein Problemhund ist, aber möchte ihm Agility oder Obedience oder was immer man da macht, vorwärts kommen, ist das Puzzletraining dann auch geeignet?
Ja, sogar sehr gut, weil ich trainiere ja mit einigen Leuten, die Obedience oder solche Sachen auch wirklich noch trainieren und wirklich auch fleißig antreten. Der Grund ist, dass über den Bereich dem Leadership eine Kommunikationsebene entsteht, wo der Hund um Arbeit unter Anführungszeichen auch fragt. Das Zweite ist, dass die Übungen aus dem Puzzle-Training, also gerade das Signal und Körper, natürlich an die jeweiligen Voraussetzungen des Hundes angepasst werden. Dann trainieren wir halt komplexere Dinge. Aber was mir wichtig ist, wenn wir wirklich das Puzzle-Training nutzen, um die Gesamtbereiche zu verbessern, dann trainieren wir da nicht in dem Moment die Übungen aus der Obedience oder so, sondern ich schaue mir an, wo sind Mankos in der Obedience und nehme dann Übungen, die diese Mankos wiederum auffüllen können. Ist es jetzt da eine Sache, wo der Hund einfach ein bisschen mehr wissen sollte, wo seine Hinterhand steht, oder dass er einen flüssigeren Bewegungsablauf kriegt, oder kann er seine Füße nicht gern gut heben, die Pfoten bleiben zu nah am Boden, dann ist es halt Cavaletti, hat er bei Kurven ein bisschen ein Problem, dann macht er Elefantentritt, oder er geht 8-8 oder solche Schichten. Also das angepasst an die wiederum an die Herausforderungen, die das jeweilige Team hat für die Leistung, die sie bringen möchten.
Wie ist es denn, also mit, wenn du sagst, Elefantentritt oder Cavaletti, also wenn der Hund im Gangbild irgendwas zeigt, bietet ihr da auch sowas, also das beinhaltet ja eigentlich schon, dass man medizinische Kenntnisse hat oder in Form von Physiotherapie Kenntnisse hat. Seid ihr da auch wirklich richtig firm drin?
Also das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir dürfen nur mit gesunden Hunden arbeiten oder unter der Supervision von einem Tierarzt. Sonst gibt es in Österreich keine Arbeit an nicht gesunden Hunden. Und das eines der allerersten Dinge, die passieren bei uns, ist, dass wir die Hunde einfach dort, wo wir sind, ein bisschen so herumgehen lassen und beobachten die Hunde die ganze Zeit, während wir mit den Menschen reden. Und darum versuchen wir auch bei dem Erstgespräch immer zu zweit zu sein, dass da immer einer mindestens den Hund beobachten kann. Und wenn wir da irgendetwas sehen und wir haben, naja, also ich sage mal, mit meiner, wenn ich jetzt die Schulzeit wegrechne, 40, 45 Jahre Erfahrung, sieht man schon viele Dinge. Und die Alex, meine Frau, hat ein unglaubliches Wahrnehmungsvermögen für so kleine Unregelmäßigkeit im Gangbild. Und dann muss das vorher abgeglichen werden, sonst trainieren wir mit den Hunden nicht. Dann können wir zum Beispiel mal einen Klicker konditionieren oder solche Sachen, aber dann gibt es kein Körpertraining, dann gibt es kein Balancetraining, das gibt es dann alles nicht. Weil wenn der Hund irgendeine körperliche Einschränkung hat, die noch nicht bekannt ist, dann muss das vorher heraus sein, weil sonst, ich bin kein Tierarzt und das maße ich mir auch gar nicht an.
Also, das finde ich sehr vernünftig. Mein, bei euch ist es dann vorgeschrieben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das hier in Deutschland ist. Ich mache kein Cavaletti oder so gezieltes Körpertraining. Weil man da ja schlussendlich auch, also wenn ich jetzt mal Platz sage, vieles kaputt machen kann. Also ich beobachte hier immer mal wieder, dass so Cavaletti angeboten wird und das aber, da frage ich mich dann immer, ja, aber inwiefern können die Leute denn da, also die Trainer, die das anbieten, gut hinschauen wirklich? Also ist Cavaletti da wirklich gut indiziert für diesen Fall?
Ja, das sehe ich
Deshalb
genauso. Sehe ich
finde ich
absolut
das.
genauso. Und wie gesagt, der Vorteil bei mir ist halt, dass ich so viel lange Erfahrung habe. Es muss ja auch einen Vorteil haben, wenn man mal älter ist, ne? Und der Vorteil ist halt da und schon so lange dabei ist. Und dann ist die Feinfühligkeit, vor allem wenn man vorher selber im Sport geführt hat, wo du ja unter Anführungszeichen abhängig bist davon, dass du einen Hund hast, der auch gesund und fit ist, dass er Leistungen bringen kann, wenn ich im Sport gehe. Dann lernst du über die Jahre hinweg natürlich draufzuschauen. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ja unsere Lehrgangsleiterin auf der Uni, die Dr. Sabine May war, eine hervorragende Tierärztin mit Physiotherapie. Und da habe ich viel lernen dürfen und auch von der Babsi Bockstaller dann auf der Uni, auf der VetMed, haben wir zusätzlich noch etwas gemacht. Die leitet die Physio auf der VetMed in Wien. Und da haben wir ein paar so Workshops mit ihr gemacht. Und das bringt dann schon sehr viel, wenn du Leute hast, die dir zeigen, wenn unrund irgendwo auf der Schulter, also im vorderen Bereich etwas unrund läuft oder hinten, oder du merkst, dass der Hund immer so wie leicht die Bögen geht, dass er gerade gehen kann, weil er eine Seite einfach so verkürzt ist und und dadurch Schmerzen natürlich irgendwo hat. Und weil ich die Schmerzen gerade anspreche und einer der wichtigsten Faktoren ist halt, den Hund zu beobachten im Ausdrucksverhalten, ob er irgendwo in irgendwelchen Bewegungen, irgendwelchen Bewegungsabläufen, Signale sendet, die ja gut sichtbar sind, wo er uns damit sagt, hier ist etwas jetzt gerade nicht in meinem Wohlfühlbereich. Und das musst du natürlich wahrnehmen können.
Also, ja, auf jeden Fall. Mir ist jetzt noch, wenn es jetzt um Problematiken geht, ist mir gerade so Angst- und Aggressionsthematik eingefallen. Also, wobei hinter der Aggression ja häufig eine Angst steckt. Arbeitest du da in Gruppen? Also, ist ja gerade für. Also Hunde, die schnell auf andere Hunde reagieren oder ängstlich anderen Hunden gegenüber sind, das ist ja schwierig in der Gruppe. Also integrierst du die in eine
Wir
Gruppe?
haben
Arbeitest du da?
grundsätzlich gar keine Gruppen an sich. Wir machen auch kein Gruppentraining, sondern bei uns gibt es immer nur Einzelstunden. Und zwar so lange, bis ich die Fähigkeiten geschafft habe bei dem jeweiligen Hund, dass ich dann gezielte andere Kunden oder Trainerhunde oder eigene Hunde benutze, um die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die wir über das Puzzle-Training geschaffen haben, in den Alltag und in die Problemsituation zu bringen. Also als Beispiel, bevor der Hund nicht eine gute Kommunikationsebene hat, bevor er nicht einen guten Fokus auf das Fraul oder den Herr aufs Herr legen kann, bevor er nicht gut an der lockeren Leine gehen kann, und zwar auch das schon komprimiert und verdichtet, also mit anderen Reizen dementsprechend so kompakt gemacht, dass es nicht gleich zerbröselt beim allerersten Teil. Bevor das nicht geschaffen ist, gehe ich nicht zu etwas über, wo ich dem Hund einen Auslösereiz präsentiere, der ihn früher in die Eskalation gebracht hat. Und wenn wir das vorher so gemacht haben, dann haben wir, wie ich vorher schon gesagt habe, 80% der Problematik schon weniger. Das waren am Anfang 100 Meter Reaktion, dann sind schon nur mehr 40 oder 20. Und dann gibt es noch den wichtigen Punkt vom Mind Circle, wo wir diese zusammengestellten Übungen, vier so Körper-Lern- und Signalübungen abfordern für 2 bis 3 Minuten und dann wird auf Signal entweder mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn weitergegangen, bis vier Leute gleichzeitig trainieren und dann geht der erste wieder raus und es wird weiter und wenn wir mehr wie vier haben, dann geht das so lange, bis jeder mal also alle Stationen durch hat. Und das hat sich als absolut genial entwickelt. Die Hunde können in einem Abstand von 10 Meter was ableisten, was sie vorher nicht auf 50, 60 Meter konnten. Aber wie gesagt, ohne dass ich vorher die Möglichkeiten und Fähigkeiten schaffe, funktioniert das nicht. Und das ist der wichtige Faktor, dieses Vorinvestieren. Und das Schöne ist, dass die Leute, die zu uns kommen und wir mit ihnen das besprechen, alle nach dem ersten Gespräch verstehen, dass dieses vordergründig Herumarbeiten am Thema effizienter ist, wie direkt nur das Thema zu bearbeiten. Weil es hat zwei gravierende Vorteile. Das erste ist, dass viele Probleme weg sind, wenn ich das gut gemacht habe. Und das zweite ist, bei den Problemen, die nicht weg sind, habe ich auf jeden Fall Möglichkeiten und Wege, dass es funktioniert. Und das hast du sonst nicht.
Nee, das stimmt tatsächlich. Jetzt ist, wenn jetzt jemand Puzzletrainer werden möchte und sich da sehr angesprochen fühlt, was ist denn die Voraussetzung? Das ist ja dann zertifiziert, wenn man bei euch eine Puzzletrainer-Ausbildung macht. Was ist denn da die Voraussetzung?
Also derzeit ist es so, dass die Voraussetzung ist, den Basislehrgang besucht zu haben. Und dann kann man in den Puzzle-Trainer gehen. Es startet jetzt der dritte Durchgang, also der jetzige Durchgang mit 16 Teilnehmern endet jetzt kommendes Wochenende nach 6 Modulen. Der nächste Durchgang startet im Juni mit 17 Teilnehmern, also eigentlich einer mehr als wie wir normale nehmen, aber es wollte unbedingt noch eine von unseren Leuten mitmachen. Und für den, der 2025 startet, sind schon 6 Voranmeldungen da. Und alles aus unseren Basislehrgängen. Der Grund, warum wir derzeit es so haben, dass wir sagen, wir nehmen nur Leute aus unseren Basislehrgängen, weil wir die so vorbereitet haben, dass ich im Puzzle-Trainer nicht mehr drüber reden muss, was Habituation ist, nicht mehr drüber reden muss, was eine Konditionierung ist. Einfach sag, trainiere jetzt freies Formen. Ziel ist 3 Minuten lang das und das und das, weil die das alles im Basislehrgang schon x-mal gemacht haben und das Wording ist ident. Ich brauche mit den Leuten nicht über Wordings diskutieren, sondern das Wording ist gleich. Die waren schon 24 Monate bei uns. Und das hat sich als extrem wertvoll erwiesen, weil damit kriegen die Menschen ganz neue Perspektiven und ein Feedback von vielen. Also einer ist ja fertig, der zweite macht jetzt fertig von den Puzzle-Trainern, von den Lehrgängern. Und das Hauptfeedback war, im Basel-Trainer haben sich Dinge vernetzt, die ich im Basistrainer gelernt habe, aber im Basel-Trainer den Zugriff gekriegt habe und auf einmal selber Dinge miteinander verknüpfen konnte, ohne dass ich es ihnen vorher gesagt habe. Weil einfach da so viel Tun dazu kommt und so viel auch emotionale Einstellung zu der Thematik, dass die Leute dann so richtig einen Schub machen. Falls wir jemals den Puzzle-Trainer wirklich aufmachen für Externe, dann würde ich das nur machen, entweder mit einem Crashkurs für die wichtigsten Themen vorab, oder die zweite Variante ist ganz gezielt so eine Art nicht Überprüfung, aber so eine Bestandsaufnahme. Wo stehst du? Weil wir sehen es ja auch immer wieder im Trainingsspezialist. Das ist auch etwas, wenn man in das nerdige Trainingsspezialist reingeht, dann ist es, dann hat das ganze Teil unglaublich viel Sinn, wenn man schon was weiß und schon relativ gut viel kann. Hat man kein Vorwissen oder zu wenig, dann ist er nicht das Richtige. Dann sollten die Leute lieber den Basislehrgang besuchen, als wie den Trainingsspezialist. Und beim Puzzle-Trainer ist es halt wirklich, es ist so die Stufe, wo ich sage, du möchtest zukünftig auch wirklich im Verhalten, in der Modulation von Verhalten, in der Prävention arbeiten. Du möchtest mit deprivierten, mit ängstlichen Hunden, mit aggressionslastigen Hunden arbeiten. Dann kriegst du da die Möglichkeiten und Fähigkeiten, wie du das trainieren kannst mit den Menschen. Und über den Verhaltenscoach kriegst du die Chance, dass du die richtigen Analysen machst dafür. Und das ist so dieses Allumraunende, wo ich sage, für mich ist immer wieder faszinierend, wie Hundetrainer in 8 Tagen ausgebildet werden können oder in meinetwegen 2 Monaten. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie das gehen soll.
Ja, es ist ja, weißt du, also in der Zeit geht das aus meiner Sicht auch nicht. Aber es ist ja nicht nur, dass du dir Wissen aneignest, sondern es ist ja die Praxis. Also kein Hund tickt wie der andere und es ist einfach kein formales Arbeiten. Und dann hast du einfach diesen Menschen halt noch mit dabei, der auch wieder seinen Teil dazu beiträgt. Von daher ist es, also für mich auch so, da bin ich ganz bei dir, dass es da sehr viel braucht, um den Job wirklich gut machen zu können.
Und das ist auch der Grund, warum wir diese 12 Module über 3 Tage, auch über 2 Jahre strecken. Das sind dann im Schnitt so alle 6 bis 8 Wochen ist ein Modul, damit zwischendurch Zeit ist, auch die Fragen zu beantworten. Also sie kriegen Fragen mit Multiple oder Single Best Choice. Sie kriegen Aufgaben von Zusammenfassungen. Sie sollen Videos abliefern. Also da, wo wir die Leute auch in dieses Tun, also auf der einen Seite auf der Wissensebene und auf der anderen Seite auf der Praxis. Weil so einer meiner Sprüche ist, das Wissen bringst du nur durch Tun ins Können. Und wenn ich mein Wissen nicht ins Tun bringe, werde ich es nie können. Es hat keinen Sinn, es zu wissen, ohne es anwenden zu können. Weil wenn ich es nicht anwenden kann, dann ist es kein Können, sondern dann ist es nur Wissen. Und Wissen ist wichtig, aber Wissen mit Tun ergibt Können und das ist das Wichtigste.
Jetzt habe ich noch für uns in Deutschland eine Frage. Der in Österreich gilt ja nicht sowas wie die Par in Deutschland die Paragraph 11 Erlaubnis. Würde mir denn der Puzzle-Trainer was bringen, wenn ich keine Hundetrainerausbildung hätte? Also wenn ich hier in Deutschland keine Paragraph 11 Erlaubnis hätte?
Die Paragraph 11 Erlaubnis ist mir vollkommen wurscht. Weil, ob du die hast oder nicht, wenn die Fähigkeiten dazu da sind, dann bringt der Puzzle-Trainer jeden was, der gut und mit einem, wie soll ich sagen, mit einem System ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, sondern der mit einer individuellen Herangehensweise, aber mit den unterschiedlichen Pools von Fe Möglichkeiten agieren möchte und das so wie ein Jongleur mit den unterschiedlichen Bällen das kann, immer das rausnimmt, was er jetzt gerade braucht. Und dann bringt es jeden Hundetrainer etwas, der gut und wirklich gut und sinnvoll und individuumsgerecht und bedürfnisorientiert mit Hunden arbeiten möchte. Und ich denke, dass wir so viel mehr brauchen, als wie nur zu sagen, ich lerne dem Hund Sitz oder Platz, sondern ich brauche die Menschen, denen ich näher bringe, dass nur mit einer guten Kommunikationsebene ein gemeinschaftliches Leben funktioniert, dass die Kommunikationsebene der wichtigste Bereich ist, bevor ich überhaupt daran denken kann, mit meinem Hund irgendwas zu interagieren. Denn wenn ich keine Kommunikation habe, dann spreche ich gegen die Wand. Und das ist sinnfrei. Und wenn die Kommunikation des Hundes nicht bei mir ist, dann brauche ich nicht anfangen, mit ihm zu lernen. Und ich sehe halt in vielen Hundeschulen noch immer das Thema, dass nicht darauf eingegangen wird, wenn so Hochreiz- oder hochsensible Hunde kommen, dass die im selben System laufen wie die netten, freundlichen, ausgeglichenen Hunde. Und die können nicht lernen in dem Moment. Es ist nicht machbar. Wir wissen ja, dass wenn die Erregungslage zu hoch ist und die Stresskaskade zu laufen beginnt, ist Lernen und Aufnehmen nicht möglich. Also ich muss ja schauen, dass ich den in den Funktionsbereich kriege, dass der überhaupt was aufnehmen kann. Und da muss ich schon sehr individuell arbeiten. Und der Puzzle-Trainer ist genau diese Geschichte, dass er sagt, ich gebe dir Möglichkeiten in die Hand. Was kannst du tun, um die unterschiedlichen Mensch-Hunde-Teams in die Richtung zu bringen, dass sie dann wiederum etwas abliefern können und ihre Situation als Team verbessern oder als Familie verbessern?
Ja, und ist ja auch in dem Moment, wenn der Hund nicht ansprechbar ist, dann läuft der Mensch ja auch in eine völlige Frustration.
Genau,
Also da
100
geht ja
Prozent.
dann auch nichts mehr.
Ja, aber was passiert dann noch? Wir wissen ja den Ausspruch, der ist ja leider immer noch, wo Wissen endet, beginnt Gewalt. Und dann ist halt immer wieder, wenn so die innere Frustration zu laufen beginnt, dann reagieren auch Menschen, die sonst nie so reagieren würden, dann auf einmal in einer Art, wo sie sich nachher denken, warum habe ich das gemacht? Und das ist genau die Geschichte, die wir so nicht haben möchten. Und deswegen fangen wir halt an. Und ja, und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Vereine und die ehrenamtlichen Leute haben, die sich um diese Hunde und Menschen kümmern. Aber es muss auch erkannt werden, wenn Teams da sind, die dort nicht hingehören. Und für das gibt es uns Spezialisten. Nicht umsonst beschäftigen wir uns seit 40, 50 Jahren damit und kann man sagen, mittlerweile sind es bei mir 15 Jahre intensivst von der Uni weg über zig Ausbildungen und so weiter und die ganze Sporterfahrung davor. Es gibt einfach Spezialisten, die ihr Spektrum die letzten 15, 20 Jahre so erweitert haben, dass sie auch mit Hunden agieren können, die nicht im Normmaß sind. Und da gibt es halt nicht so viele. Und bei uns gibt es ja den Paragraph 11 nicht, aber bei uns gibt es dafür das Gütesiegel und es gibt ja das tierschutzqualifizierte Hundetrainersiegel und das Dog Audit Trainer Gütesiegel. Und wir haben gerade letzte Woche, vor 2 oder 3 Wochen, hatten wir hier bei uns von unseren Lehrgängern eine Prüfung. Und es sind 21 von uns angetreten an 2 Tagen. Und alle 21 sind durchgekommen. Und meines persönlichen Wissens nach war das noch nie so der Fall, dass von einer einzigen Organisation, einer Ausbildungsorganisation, 21 Leute antreten und 21 wirklich durchkommen. Und das an 2 Tagen. Und die Prüfung für nächstes Jahr ist jetzt schon mit 4 überbucht, also sind jetzt schon 16 angemeldet, da werden wir wahrscheinlich auch wieder einen zweiten Tag dazu brauchen. Und dieses Gütesiegel ist halt ein Marktsignal, um zu sagen, also wir sehen das, wir halten die Fahne hoch, wir stehen dafür, dass wir bedarfsgerecht, individuell und so arbeiten, dass es für die Hunde und für die Menschen zu einem positiven Gesamtergebnis kommt und gegen all Schreckreiz, leidenwürgende oder sonstige Dinge massiv agieren.
Da finde ich jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort für den Podcast hier. Das trifft das alles noch mal rund und schön zusammen. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage an dich. Und
Gerne.
zwar, wir haben jetzt, du hast viel über das Puzzletraining erzählt. Ich bin da ganz fasziniert von. Und kannst du das in 2, 3 oder 4 Sätzen zusammenfassen, was dich am Puzzletraining fasziniert?
Naja, sollen wir gleich probieren, ob wir das hinkriegen. Also der erste wichtige Teil ist, schaffe eine positive Kommunikationsebene. Gib dem Hund die Fähigkeiten zurück, dass er weiß, dass seine Aktivität positive Konsequenzen nach sich ziehen. Bring das Lachen in die Hundeaugen, das Strahlen und damit das Strahlen an die Menschen. Und mir rinnt gerade die Gänsehaut, weil das ist für mich immer der schönste Moment, wenn ich dann Menschen sehe, die sehr frustriert, sehr ängstlich oft und wie soll man sagen, von der Umwelt auch sehr gepeinigt kommen mit ihrem Hund. Und dann sehe ich dieses Team, wie der Hund strahlt, der Mensch strahlt und auf einmal gehen die aufgerichtet, mit stolz geschwellter Brust und mit einem Lächeln von uns weg. Und das ist das, was wir bewirken möchten, dass die Menschen mit ihren Hunden aufgerichtet, lächelnd, zufrieden und glücklich durch die Welt gehen können.
Lieber Mario, vielen, vielen Dank für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ich werde verlinken zu deiner Webseite. Da gibt es noch viel mehr Informationen und da kann man sich dann auch bei dir melden, wenn man das möchte. Ich werde auch zu meiner Webseite verlinken, wenn jemand mehr über mich wissen möchte. Und jetzt bedanke ich mich total von Herzen für den Podcast mit dir, für das Gespräch und hoffe sehr, dass wir uns in diesem oder in einem ganz anderen Kontext mal wieder treffen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war in der Form mein erster, also als Podcast, sonst sind es immer Vorträge, Seminare oder sonst irgendetwas. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und die heutigen technischen Möglichkeiten machen halt schon viel, viel Spaß, da man es wirklich ausnutzt. Herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal sehen oder hören.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Danke dir. Ciao.